Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute schließen wir den Themenblock Gemälde ab und besprechen das Hörspiel Trixie Belden entlarvt den falschen Onkel. Und zwar die Europa-Version, weil es die bei Heike in der Hörspielkiste gab. Und interessant an der Folge ist, dass das Gemälde hier weder verkauft, noch gestohlen, noch kopiert wird, sondern das Gemälde wird verhindern, dass jemand Geld macht. Hallo Heike.
Hallo Marc. Trixie Belden entlarvt den falschen Onkel ist Folge 4 in dieser Hörspielreihe und damit die letzte, die ich als Kind in meinem Besitz hatte. Das hatte ich ja schon in der anderen Folge, die wir über Trixie Belden gemacht haben, erzählt. Das Hörspiel stammt von 1980. Jedenfalls habe ich das bei meiner Recherche gefunden, obwohl in meinem Kassetteninlay ein Copyright von 1973 drin steht. Ich habe mir das jetzt so zusammengereimt, dass die Rechte für die deutsche Übersetzung beim Schneiderbuch Verlag lagen für das Buch 1973 und anscheinend hat der Schneiderbuch Verlag die Rechte dann auslizenziert an Europa. Interessanterweise sind auf dem Kassettencover nämlich beide Logos zu sehen, sowohl das von Europa als auch das von Schneiderbuch. Die Originalgeschichte Trixie Belden and the Mysterious Visitor stammt schon aus den 1950er Jahren. Das Cover auf meiner Kassette verwirrt mich ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, was das für eine Szene sein soll. Wir sehen Trixie und einen männlichen Jugendlichen vor einem Torbogen. Und durch den Torbogen sehen wir eine nächtliche Szenerie mit einem Mann, der vor einem Wohnwagen steht. Es wird sich vermutlich bei diesem Mann um Onkel Toni handeln. Und wenn wir eine nächtliche Szenerie mit dem Wohnwagen haben, scheint das ja irgendwie die letzte Szene zu sein. Damit würde der männliche Jugendliche sich anbieten, dass es Trixies Bruder Martin ist, der in dieser Szene ja eine Rolle spielt. Passt allerdings insofern nicht, als die beiden Kinder unabhängig voneinander in dieser Szene auftauchen und sich eigentlich gar nicht da draußen vor dem Torbogen treffen könnten. Darüber hinaus ist Trixies Bruder Martin auch noch blond. Ihr dunkelhaariger Bruder Klaus macht in dieser Szene jetzt so überhaupt keinen Sinn. Insofern halte ich das Ganze einfach für ein generisches Titelbild, das gar keine spezifische Szene beschreiben soll. Der Klappentext ist diesmal erfreulich allgemein. Also da wird im Prinzip von der Story nichts gespoilert, außer dass es um einen Onkel geht, der sich irgendwie merkwürdig verhält. Dafür finde ich allerdings, dass hier der Fehler schon in der deutschen Übersetzung passiert ist, als dieses Buch unter dem Namen Trixie Belden entlarvt den falschen Onkel veröffentlicht wurde. Dieser Titel spoilert im Prinzip die komplette Geschichte. Das Hörspiel dauert knapp 40 Minuten. Bei der erzählten Zeit kann ich mich mal wieder nicht ganz festlegen. Es gibt einen Zeitsprung zwischen der Planung der Halloween-Party und bis sie dann tatsächlich stattfindet. Das kann nicht wirklich weiter charakterisiert werden, ob das mehrere Tage oder Wochen sind. Ansonsten spielt sich die Handlung so ungefähr in einer Woche ab.
Die Geschichte startet in Lindenberg, wo ja die deutsche Trixie Belden-Version verortet ist. Im Original spielt es im Bundesstaat New York, nicht weit von der Millionenstadt dort entfernt. Es fängt, wie ich finde, gleich etwas verwirrend an, denn Trixie lädt ihre Klassenkameradin Dina dazu ein, das Wochenende bei ihr zu verbringen, schlafen soll sie aber bei Brigitte. Zum einen finde ich es da schon mal etwas komisch, dass man jemanden einlädt und dem anderen dann die Arbeit aufs Auge drückt. Das erklärt sich aber dadurch, dass es im Buch ganz anders ist, denn die Einladung geht von Brigitte aus, deren Eltern sind sehr reich, die haben ein großes Haus, es macht also Sinn, dass Dina dort schläft, aber da muss sie sich auch selber einladen und das tut sie auch im Buch. Bei so einer eigentlich unwichtigen Sache gleich so eine Änderung, die das Hörspiel ein bisschen komplizierter zu verstehen macht, vielleicht lag es daran, dass Europa gedacht hat, die Serie heißt Trixie Belden, also muss Trixie auch alle guten Ideen haben. Der Grund, warum Dina eingeladen wird, ist, Trixie glaubt, sie hat Kummer. Sie war eigentlich mal mit Dina befreundet, aber die Links sind vor einiger Zeit zu Geld gekommen, sind in ein neues, riesiges Haus weiter weggezogen und der Kontakt, obwohl sie Klassenkameradin sind, ist dann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Dann kommt die zweite Szene, die ich nicht ganz verstanden habe, denn Dina heult rum, der Chauffeur würde ihr einen Koffer bringen, das findet sie total affig. Das erklärt sich jetzt wiederum aus dem Schneiderton-Hörspiel, beziehungsweise auch aus dem Buch, denn es ist Freitagnachmittag, die Schule hat gerade geendet und Dina soll direkt jetzt mit zu Trixie beziehungsweise Brigitte fahren, hat dann natürlich keine Sachen fürs Wochenende für die Übernachtung dabei. Und als sie wohl mit ihrer Mutter gesprochen hat und die ihr die Erlaubnis gibt, sagt die Mutter, okay, ich schicke den Chauffeur vorbei und der bringt dir Kleider mit, damit du auch was Ordentliches zum Anziehen hast. Und darüber ist Lina im Moment ziemlich sauer, zusätzlich zu dem Kummer, den sie eh schon hat, aber auch auf Nachfrage lässt sie im Moment noch nicht raus, worin der denn besteht.
In der nächsten Szene treffen sich Trixie und ihre Brüder Klaus und Martin im Stall der Villas. Das deutet hier schon ein bisschen darauf hin, dass die Beldens bei Brigitte Villa im Stall ein- und ausgehen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, wenn Trixie jemanden einlädt und der dann bei Brigitte übernachtet. Ich glaube, die beiden betrachten ihre beiden Haushalte schon als einen. Im Gespräch dreht es sich jetzt wieder um Dina. Auch Martin hat beobachtet, dass die sich in letzter Zeit ein bisschen komisch verhält. Außerdem hat er jetzt kürzlich auch noch ein Telefonat belauscht. Dina hat wieder rumgeheult und die ganze Zeit nur in den Hörer gejammert, bitte nicht, bitte nicht. Und als sie aufgelegt hatte, hat sie auch noch gesagt, ich hasse ihn. Trixie kann sich da jetzt nicht wirklich einen Reim drauf machen. Sie mutmaßt, es ist immer noch um diesen blöden Koffer gegangen, den Dinas Mutter ihr hierher nachschicken will. Aber für Trixie wäre das überhaupt kein Problem. Dann stellt sie den Koffer eben in die Ecke, macht ihn nicht auf und zieht Klamotten von Brigitte an. Des Weiteren geht es auch noch um die nicht mehr wirklich bestehende Freundschaft mit Dina. Und Trixie äußert, naja, bei den Links fühlt man sich nicht so richtig wohl. Die Villas haben zwar auch ein Riesenhaus und ganz viel Personal, aber bei denen ist es gemütlich, im Gegensatz zu den Links. Dieser komische Butler, der die ganze Zeit durch die Gegend schleicht, das gefällt den Beldens einfach nicht und deshalb sind sie da seit längerer Zeit nicht mehr gewesen. Jetzt stellt sich auch noch raus, was Frau Link sich unter ordentlichen Klamotten vorstellt, die sie Dina hier in diesem Koffer nachgeschickt hat. Dina tritt nämlich auf in einem Abendkleid. Dina ist wie Trixie und Brigitte 13 und taucht gerade im Pferdestall auf in einem Abendkleid. Also das ist komplett unpassend. Klaus und Martin machen irgendwie einen dämlichen Witz und Dina haut aber wieder heulend ab.
Die nächste Szene heißt bei mir, zwei Partys sind zu viel. Es ist Abendbrotzeit, die Kleiderfrage hat sich geklärt. Dina hat sich über den Willen ihrer Mutter hinweggesetzt und trägt jetzt Jeans von, ich vermute, Brigitte. Der Erzähler erklärt uns jetzt, was Halloween ist. Die Geschichte scheint also im Oktober zu spielen. Macht hier ja auch Sinn. Wenn die aus den 80ern ist, dann wusste in Deutschland ja niemand, was Halloween ist und was die Amerikaner da machen. Trixie findet das klasse und möchte sich auch verkleiden und eine Party geben. Jetzt passiert das, was am Anfang immer passiert. Dina fängt an zu heulen und rennt weg. Trixie und Brigitte gehen hinterher. Jetzt wird es für mich leider schon wieder etwas verwirrend, denn es geht um Partys oder Nicht-Partys. Dinas Mutter hat ihrer Tochter gesagt, feier eine Halloween-Party und lade deine Klassenkameraden ein. Das per se wäre eigentlich eine gute Idee, aber Dina vermutet, dass die Mutter die Organisation übernehmen will und dann wird es eine ganz steife Stehparty mit Leuten in Abendkleidern und Smoking. Keiner von den Kindern hätte Spaß und das will Dina nicht und deswegen hat sie noch niemanden eingeladen. An Halloween geben Villas, also Brigittes Eltern, einen großen Empfang und haben auch die Beldens eingeladen. Deswegen ist bei Trixie sturmfreie Bude und deswegen kommt Trixie auf die Idee, eine Party zu geben. Wenn das jetzt aber stattfindet, dann kriegt natürlich Dinas Mutter mit, dass ihre Tochter keine Party gibt und dann ist sie sauer. Und deswegen heult wohl Dina, vermute ich, so habe ich es mir zusammengereimt. Aber die Kinder haben auch eine Lösung. Wir gehen einen Schritt weiter. Brigittes Mutter soll jetzt einfach auch noch die Links einladen zu ihrem Stehempfang. Dann wäre auch im Haus der Links sturmfreie Bude. Die würden dem unsympathischen Butler freigeben und man könnte dort eine Party feiern. Und damit Dina keinen Knatsch kriegt, soll Frau Villa auch noch bei Dinas Mutter anrufen und vorsichtig vorfühlen und sagen, die Kinder würden ihre Party lieber selbst machen. Viel Gerede um nichts, aber jetzt haben sie zumindest ungefähr einen Plan, wenn da nicht Onkel Toni wäre. Onkel Toni ist nämlich ein lange verschollener Verwandter von Dinas Mutter, der vor ein paar Tagen, ich glaube es wird Montag gesagt, aufgetaucht ist, ganz überraschend. Dinas Mutter kannte ihn gar nicht, denn er ist schon abgehauen, als sie noch ein ganz kleines Baby war. Insofern, ich vermute mal, sie freut sich, dass sie ihren Bruder, von dem sie zwar wusste, aber noch nie gesehen hat, jetzt endlich mal treffen kann. Onkel Toni will jetzt auch immer alles organisieren und Dina hat jetzt Angst, dass der die Party organisiert und dann wird's auch kein Spaß. Viel gewonnen hat sie also nicht. Nachdem das alles geklärt ist, ist es Nacht und Trixi Belden hat einen Gedanken, den uns der Erzähler näher bringt. Das Telefongespräch, das belauscht wurde, sagt ja, Dina habe gesagt, ich hasse ihn. Und Trixi, ganz Detektivin, vermutet, das könnte doch vielleicht dieser Onkel Toni sein.
Im Buch hat sie abends im Bett auch noch den Gedanken, in Detektivgeschichten sind entfernte Verwandte, die plötzlich wieder auftauchen, immer Betrüger. Ob das auch auf Onkel Toni zutreffen könnte? In der nächsten Szene am nächsten Tag wird jetzt die Party bei Links geplant. Diese ganze Pendeldiplomatie mit den Villas hat wohl geklappt. Also Dina hat die Erlaubnis, eine Party selbst auf dem Anwesen der Links zu organisieren und auch der Butler ist an diesem Abend wahrscheinlich nicht da. Trixi plant, dass alle Rotkehlchen sich einheitlich verkleiden sollen, nämlich mit Jeans, Clubjacken und Masken und Perücken. Der Rotkehlchen-Club wurde jetzt zumindest in den Europa-Hörspielen bisher noch nicht erwähnt. Es ist wohl ein Club, den Trixi mit ihren Brüdern und Brigitte und deren Bruder Uli gegründet hat. Es ist ein Club, der sich zum Ziel gesetzt hat, anderen Leuten zu helfen. So wie das ja auch irgendwie der Club bei Hani und Nani in der gleichnamigen Folge war. Wir wollen anderen Leuten helfen und immer zu allen hilfsbereit und nett sein. In einer späteren Folge dreht es sich auch die ganze Zeit darum, dass der Rotkehlchen-Club einen Flohmarkt veranstaltet, um mit dem Erlös UNICEF zu unterstützen. Und wenn der Zweck des Clubs ist, Leuten zu helfen, dann ist es jetzt natürlich auch die Pflicht der Rotkehlchen-Dina in ihren Club aufzunehmen, weil die ja so unglücklich ist. Dina ist jedenfalls begeistert von der Idee, dass die Rotkehlchen sich alle so einheitlich verkleiden wollen, weil das würde Onkel Toni bestimmt durcheinander bringen. Und Trixi ist verwirrt, was hat denn Toni schon wieder mit unserer Party zu tun? Ich dachte, du organisierst die alleine. Aber naja, Dina sagt halt, dass dieser Typ komplett unsympathisch ist, sie ihn überhaupt nicht leiden kann und eigentlich froh wäre, wenn er wieder verschwindet. Und hier äußert Trixi dann zum ersten Mal auch laut ihre Befürchtung, dass es ja vielleicht ein Betrüger sein könnte. Dina wehrt das jetzt erstmal ab, obwohl Toni nicht beweisen kann, dass er Frau Links Bruder ist. Er hat also keine Fotos oder sonstigen Gegenstände, die er nur haben kann, wenn er wirklich der Bruder ist. Andererseits weiß er aber einiges aus ihrem Leben. Insofern ist bisher noch niemand bei den Links auf die Idee gekommen, seine Identität anzuzweifeln. Jetzt taucht Onkel Toni auch auf dem Anwesen der Villas auf. Er möchte sich die Pferde angucken. Er führt sich auf wie Graf Koks. Hallo, hier bin ich. Ich schaue mir jetzt mal die Pferde an, weil ich kenne mich ja aus mit meiner Ranch in Arizona. Ich bin der beste Pferdekenner im Land und so weiter. Die Rotkehlchen argwöhnen jetzt, dass das Ärger mit Reger gibt. Der Stallknecht wäre doch so empfindlich und wenn irgendjemand an seinen Pferden rumkrittelt, das kann er überhaupt nicht haben. Und im Buch geht es seitenlang darum, was sie denn anstellen, wenn Reger jetzt so vor den Kopf geschlagen wird, dass er im Affekt kündigt, dann würden die Villas bestimmt die Pferde abschaffen und die Rotkehlchen sind jetzt die ganze Zeit total angespannt, was Toni hier für eine Bombe platzen lassen könnte. Aber erstaunlicherweise verstehen sich Onkel Toni und Reger ganz gut, obwohl Reger danach auch äußert, naja, also von Pferden hat er überhaupt keine Ahnung. Der hat zwar sich ein paar Sachen angelesen, aber das ist alles nur Theoriewissen. Der hat im Leben noch auf keinem Pferd gesessen. Das macht Trixi jetzt ja doch noch mal ein bisschen misstrauischer, weil wie das jetzt zu dem Besitzer einer Ranch in Arizona passen soll, das ist doch alles ein bisschen merkwürdig. Interessant fand ich jetzt noch, wie Onkel Toni beschrieben wird. Im Buch ist es nämlich ein kleiner, dünner Mann in einem dunklen Anzug. Und das passt jetzt so überhaupt nicht zu meinem Kopfkino, weil die Stimme von Hans Irle mit einem breiten amerikanischen Akzent, also vor meinem geistigen Auge steht da ein ziemlich stämmiger, pausbäckiger Typ mit einer dicken Zigarre im Mund und einem Cowboyhut auf dem Kopf. Also klein und dünn im dunklen Anzug, gar nicht.
Nun ist Halloween und die Rotkehlchen sind bei Dina und die Party ist am Laufen. Es ist gekommen, wie sie befürchtet hatten. Onkel Toni hat so lange auf Dinas Mutter eingeredet, dass die gedacht hat, Dina würde es gefallen, wenn Toni die Party plant. Und deswegen ist es jetzt eine Toni-Party geworden. Mir kommt das Ganze ja so ein bisschen vor, als ob Dina und ihre Mutter nicht wirklich viel miteinander reden, sondern immer nur über andere miteinander sprechen. Toni hat aber gar keinen so schlechten Job gemacht. Das Haus ist sehr gruselig dekoriert, schwarze Vorhänge und wie man sich das halt so bei Halloween heutzutage vorstellt. Was Trixie als Detektivin auffällt ist, Onkel Toni hat braune Augen. Und das findet sie ungewöhnlich, denn Dinas Mutter hat blaue Augen. Einer von Trixies Brüdern wirft aber dann ein, warum soll das ungewöhnlich sein, ist doch bei uns in der Familie auch so, du hast blaue Augen und ich braune, insofern, es ist einfach nur eine Beobachtung einer Detektivin, die wahrscheinlich alles verdächtig findet, spielt aber hier keine größere Rolle, wird so ein bisschen nebenher erzählt. Dann wird getanzt. Im Buch kriegen wir dann noch ein paar lustige Informationen, denn es sind fast 30 Kinder, die eingeladen worden sind. Und die müssen verpflegt werden und dazu braucht man 5 Kilo Hackfleisch und 60 Würstchen. Das war eigentlich geplant, aber Onkel Toni hat Delikatessenplatten vom Feinkost geliefert, eine 5-Mann-Kombo, die live spielt und dann sollen die Kinder auch noch irgendwelche Formationstänze tanzen, wo er Anweisungen gibt und sie waren noch nicht mal im Tanzkurs. So richtig viel Spaß scheinen sie hier nicht zu haben. Das, was Dina geplant hat, wäre viel cooler gewesen. Sie hat nämlich auch Spiele geplant und außerdem hat Martin auch noch ein Buch über Handschriftendeutung und da hätten sie sich damit mal beschäftigen können. Aber es kam ja anders.
Und obwohl es ja eine Toni-Party ist, können die Kinder es dann doch irgendwie so biegen, dass es eigentlich allen ganz gut gefällt. Irgendwann haben die Rotkehlchen genug von dem Trubel und ziehen sich mal in einen ruhigen Nebenraum in die Galerie zurück. Und im Hintergrund läuft hier ein fürchterlich schmalziger Schmachtsong, der mir so vorkommt, als würde er zu Hani und Nani und dem angeblichen Rocksänger Roy Bernhardt passen. Aber eine kurze Recherche bei den Hörspielforschern hat ergeben, das passt wohl doch nicht zusammen und es ist wohl nicht dieselbe Musik, die da läuft. Aber es hat mich auf jeden Fall an diesen Rockstar in Anführungszeichen erinnert. Es gibt dann noch einen geschmacklosen Halloween-Scherz von Onkel Toni. Irgendwo fallen plötzlich Spinnen von der Decke oder sowas. Und die Rotkehlchen denken sich, na, also das war jetzt nicht wirklich lustig. Onkel Toni ist doch irgendwie ein komischer Typ. Und Trixie kommt wieder darauf zurück, dass sie ihn für einen Betrüger hält. Sie kommt jetzt auch nochmal auf die Augenfarbe zurück. Und man müsste jetzt eigentlich rausfinden, wie die Augenfarbe von Dinas Großeltern, also von Frau Links Eltern, wäre. Wenn die nämlich beide blaue Augen hatten, so wie Frau Link, dann können sie keinen Sohn haben, der braune Augen hat. Ein ganz kurzer Exkurs zur Augenfarbengenetik. Die Augenfarbe wird bestimmt dadurch, wie viel Melanin in der Iris eingelagert wird. Und dabei gilt, dass die dunkelste Augenfarbe braun dominant ist gegenüber den helleren Varianten grün, grau oder blau. Ganz so einfach ist es dann aber doch wieder nicht, da die Augenfarbe nicht nur über ein Gen bestimmt wird, sondern da mehrere Gene mitmischen. Und somit ist es durchaus möglich, dass blauäugige Eltern braunäugige Kinder haben. Aber die genetischen Konstellationen, die dazu führen, sind so selten, dass man für den Hausgebrauch Klaus hier recht geben kann, blauäugige Eltern können keine Kinder mit braunen Augen haben. Somit wäre der Beweis erbracht, dass Onkel Toni ein Betrüger ist, wenn man jetzt feststellen könnte, dass Frau Links Eltern beide blauäugig gewesen wären. Das Problem ist, dass die Eltern schon lange tot sind, aber es gibt in der Galerie Bilder von den Eltern, die jetzt allerdings nicht unmittelbar zugänglich sind. Onkel Toni hat ja durch seine Dekoration dafür gesorgt, dass sämtliche Wände mit schwarzen Vorhängen verhüllt wurden. Aber Trixie fasst den Plan, irgendwie in die Galerie vorzudringen, hinter die Vorhänge zu gucken und festzustellen, ob da zwei blauäugige Porträts hängen. Bevor sie diesen Plan in die Tat umsetzen kann, platzt jetzt aber Onkel Toni rein und will irgendwelche anderen Spiele spielen. Wir kriegen später in einer anderen Szene noch mit, dass Brigitte Trixie zur Seite nimmt und sagt, du hast mal wieder so laut geredet. Onkel Toni vor der Tür hat jedes Wort verstanden. Der weiß jetzt, dass du ihn verdächtigst und er weiß, dass du dir die Porträts angucken willst. Er wird das zu verhindern wissen. Und das ist auch so, Onkel Toni hält Trixie den ganzen Abend in Atem. Sie kommt nicht mehr dazu, irgendwie alleine zu diesen Porträts vorzudringen, weil Onkel Toni im Buch sie beim Abendessen zu seiner Tischdame macht, direkt neben ihr sitzt, sie die ganze Zeit unter Kontrolle hat, bei den nächsten Spielen zur Assistentin bestimmt, sodass sie halt einfach keine Chance hat, irgendwie alleine nochmal zu den Porträts zu kommen.
Die Party ist dann kurz nach Mitternacht rum und der Chauffeur der Villas kommt vorbei, um Trixie, Brigitte und die ganzen Brüder mit nach Hause zu nehmen. Trixie wäre aber nicht Trixie, wenn sie wieder eine Idee hätte, denn sie glaubt zu wissen, was Toni hier will. Klar, was wollen Betrüger? Sie wollen Geld. Und wie könnte er an Geld herankommen? Na, Trixie meint, Toni verhält sich einfach so dermaßen nervig, dass Herr Link, der ihn ja scheinbar nicht mag, ihn irgendwann aus dem Haus werfen will. Das kann er natürlich nicht machen, dann würde er seine Frau vor den Kopf stoßen. Er kann ja schlecht sagen, du, dein Bruder ist ein Idiot. Aber, Trixie vermutet, Herr Link wird Toni vielleicht Geld geben. Viel Geld, damit Toni verschwindet. Und sie glaubt, dass das Tonis ursprünglicher Plan war. Und ein Schritt auf diesem Plan, sich möglichst unangenehm und unsympathisch zu geben, ist, dass die Party hier bei Dina ein Reinfall werden soll. Der Chauffeur, Tom Delanoy, erzählt dann noch, er kennt diesen Toni. Und zwar kennt er ihn von einer Begegnung, die vor dem Zeitpunkt lag, als Onkel Toni offiziell angekommen ist. Das wiederum macht ihn natürlich dann noch verdächtiger. Tom erzählt, dass er Toni am Bahnhof gesehen hat. Toni hat wohl gedacht, Toms Wagen, er ist ja Chauffeur, wäre ein Taxi, ist eingestiegen und wollte in die Turmstraße, ich glaube 97, gefahren werden. Tom hat den Irrtum dann aber aufgeklärt. Tom Delanoy warnt dann Trixie aber auch, er kennt natürlich seine Pappenheimer, gehe nicht in die Turmstraße. Wir wissen, dass du immer und überall deine Nase reinstecken willst, aber die Turmstraße ist eine ganz verrufene Ecke, da haben Mädchen nichts verloren. Aber es wird niemand wundern, dass er mit seiner Warnung keinen Erfolg hat.
Ich fand interessant, dass es hier diese Taxi-Verwechslung gab. Das hat mich nochmal an TKKG Lösegeld am Henkersberg erinnert. Da geht es ja auch darum, dass Leo angeblich den Wagen der Sauerlichs mit einem Taxi verwechselt. Da war es allerdings nur ein Trick, um den Schmuckkoffer zu klauen. Ich glaube, Onkel Toni hat hier keine Hintergedanken gehabt, sondern Tom Delanoy wirklich für einen Taxifahrer gehalten. Aber trotzdem ist mir diese Parallele aufgefallen. Außerdem habe ich mich noch gefragt, ob die Turmstraße vielleicht eine Anspielung auf Monopoly ist. Da ist die Turmstraße ja zusammen mit der Badstraße die billigste Straße. Und billig gleich verrufen und gefährlich könnte man ja irgendwie so assoziieren. Aber vielleicht war es auch einfach nur eine generische Turmstraße, kann es halt überall geben, so wie die Bahnhofstraße oder was. In der nächsten Szene trifft Trixie am nächsten Tag jetzt nochmal auf den Chauffeur Tom Delanoy und will nochmal genau wissen, wie das denn mit dieser Begegnung mit Toni am Bahnhof war. Die Szene gibt jetzt nichts Neues her. Tom kann nicht mehr davon erzählen, außer das, was er gestern Nacht eigentlich schon von sich gegeben hat. Er erneuert nochmal seine Warnung, dass Trixie ja nicht in der Turmstraße ermitteln soll. Aber wie du ja schon gesagt hast, Trixie hat leider ihren eigenen Kopf und lässt sich natürlich überhaupt nichts sagen. Trixie kreuzt jetzt also in der Turmstraße auf. Nummer 97 ist ein heruntergekommenes Hotel. Tom hat ihr ja schon erzählt, dass der Inhaber ein gewisser Olifant sein soll. Und da steht jetzt ein ziemlich furchteinflößender Typ vor der Tür von diesem Hotel. Und Trixie schlottern zwar die Knie, aber sie spricht ihn trotzdem an. Hallo, sind Sie Herr Olifant? Ich finde, dass die Stimme von Herrn Olifant jetzt gar nicht mal so unsympathisch klingt. Also er hat schon eine sehr kratzige und tiefe Stimme. Aber seine Sprechweise ist erstmal, finde ich, ganz sympathisch. Obwohl das, was er sagt, dann irgendwann doch etwas bedrohlich rüberkommt. Er sagt Trixie nämlich auf den Kopf zu, ach ja, von dir habe ich schon mal gehört, du bist doch Detektivin. Vielleicht sollten wir uns mal unterhalten, komm mal rein in mein Hotel. Aber da wehrt Trixie dann doch ab und das ist ja dann doch zu brenzlig und sie kann das irgendwie abwürgen, dass sie von vielen Leuten gesehen wurde, dass sie hier nicht einfach verschwinden wird. und Olyphant lässt sie dann einfach mehr oder weniger laufen.
Das Wichtigste an der Szene war aber gar nicht das, was gesagt wird, sondern das, was als Geräusch unterlegt ist. Denn man hört ganz leise das Anzünden eines Streichholzes. Und das wird jetzt in der nächsten Szene wichtig. Trixie spricht nämlich jetzt mit Brigitte über das, was sie in der Turmstraße herausgefunden bzw. nicht herausgefunden hat. Was ihre genaue Motivation war, kommt im Hörspiel jetzt nicht raus, denn sie hat ja nicht wirklich eigentlich was erfahren. Klar, es legitimiert sich nachträglich eben mit dem Streichholz, das angezündet wurde. Das, und das hat sie nämlich gesehen, stammt von einem ganz speziellen Streichholzbriefchen. Es ist blau mit goldener Schrift und darauf steht der Name Link. Olyphant ist jetzt so ein schmieriger Typ, der wird bei den reichen Links bestimmt nicht ein- und ausgehen. Der wird das Streichholzbriefchen dort also nicht herhaben. Das liegt im Haus wohl offen irgendwo rum. Also, wo hat Olyphant das Streichholzbriefchen her? Kann ja eigentlich nur von Onkel Toni sein. Der geht ja bei den Links ein und aus. Und der wollte ja, wie Tom Delaney gesagt hat, zur Turmstraße fahren. Toni und Olyphant arbeiten also irgendwie zusammen, kennen sich. Da ist also etwas am Laufen. Das klingt jetzt gut, allerdings sind beide Mädchen davon überzeugt, das reicht nicht, um Herrn Link zu überzeugen, Toni rauszuwerfen. Er wird sie wahrscheinlich nur auslachen. Sie brauchen also richtige Beweise.
Das ist jetzt allerdings nicht so einfach, denn die Beweise, die Trixie eigentlich beibringen will, die Augenfarbe auf den Porträts von Frau Links Eltern, da kommt sie nicht ran, da Dina sie im Moment einfach ignoriert. Dina redet nicht mehr mit Trixie. Wenn Trixie anruft, lässt sie sich vom Butler verleugnen. Da ist 2 Tage absolute Funkstille. Trixie ist komplett verwirrt, aber nach ein paar Tagen kommt Dina dann auf sie zu, lädt sie ein zu einem Sleepover und es gibt ein klärendes Gespräch. Onkel Toni hat Dina weisgemacht, dass Trixie Gerüchte über die Links verbreitet hätte. Das hat Dina geglaubt und deshalb den Kontakt kurzfristig abgebrochen. Was Dina jetzt davon überzeugt hat, dass Onkel Toni ihr einfach nur Müll erzählt hat, kommt nicht weiter raus. Aber sie ist jetzt davon überzeugt, dass Onkel Toni ein ganz falscher 50er ist, wahrscheinlich auch ein Betrüger. Trixie hört nochmal nach, ja, hast du dir die Familienporträts angeguckt? Und jetzt platzt die Bombe, nein, es gibt keine Familienporträts mehr. Nach der Halloween-Party wurde die Galerie nämlich abgeschlossen. Danach hat Toni behauptet, dass er den Schlüssel verlegt hat und die nächsten Tage konnte niemand mehr in die Galerie. Bis Herr Link dann ein Machtwort gesprochen hat, einen Schlosser bestellt hat, der die Schlösser ausgetauscht hat. Und da wurde entdeckt, dass die Familienporträts aus den Rahmen geschnitten wurden. Die Links glauben jetzt an einen ganz normalen Einbruch, aber Dina ist der Überzeugung, Onkel Toni war das selber, damit niemand mehr diese Porträts sich angucken kann und es keinen Beweis gegen ihn gibt. Trixie hält diese Spur jetzt allerdings immer noch nicht für komplett kalt. Sie ist der Meinung, dass man so schwere Leinwandbilder nicht einfach so vernichten kann. Die sind bestimmt noch irgendwo im Haus versteckt. Wir müssten sie nur finden. Und das erste Versteck, wo sie suchen würde, wäre das Terrassenzimmer und der offene Kamin, wo man die Leinwände einfach irgendwo zwischen den Holzscheiten verstecken könnte. Es ist jetzt leider noch nicht möglich, da sofort nachzugucken, weil Onkel Toni sich im Terrassenzimmer aufhält und da fernsieht. Und das macht er den ganzen Tag, was Herrn Link komplett auf die Nerven geht. Der möchte seinen Fernseher auch mal wieder nutzen, aber Onkel Toni hat hier alles mit Beschlag belegt. Deshalb hat Herr Link beschlossen, einen neuen Fernseher zu kaufen, den in den Wohnwagen zu stellen, den er Onkel Toni auch schon überlassen hat. Des Weiteren kommt raus, dass Herr Link Toni 50.000 Mark geben will, damit er irgendwo ein neues Geschäft aufbauen kann und Hauptsache hier aus Lindenberg verschwindet. Trixie fällt aus allen Wolken. Das muss unbedingt verhindert werden, dass Herr Link hier so viel Geld verliert. Es gibt noch eine Galgenfrist. Es sollen noch ein paar Tage vergehen, bevor Toni dieses Geld erhält. Im Buch erklärt sich das dadurch, dass Herr Link erstmal noch Wertpapiere verkaufen muss. Er hat das Geld gar nicht flüssig. Und in dieser Zeit hat Trixie jetzt eben noch die Chance, irgendwie diese Porträts zu finden, zu beweisen, dass Toni ein Schwindler ist und damit abzuwenden, dass Herr Link ihm so viel Geld in den Rachen wirft. Trixi nimmt sich also vor, heute Nacht, wenn alle schlafen, im Terrassenzimmer auf die Suche nach den verschwundenen Familienporträts zu gehen.
Im Haus der Links ist es jetzt Nacht, alle schlafen, außer Trixi. Sie schleicht sich runter ins Terrassen-Kamin-Fernsehzimmer, durchsucht den Kamin und findet wirklich unter den Holzscheiten die Gemälde von Frau Links Eltern. Sie schaut drauf, die haben blaue Augen. Das würde jetzt also bedeuten, Toni ist wirklich ein Betrüger. Sie kann sich aber nicht lange darüber freuen, denn Onkel Toni ist auch wach. Vielleicht hat er sie gesehen oder gehört. Vielleicht bewacht er aber auch das Kaminzimmer. Auf jeden Fall hat er sie ertappt. Und jetzt hat Trixi ein Problem. Sie sagt Onkel Toni nämlich auf den Kopf zu, dass sie ihn für einen Betrüger hält, dass er nicht Frau Links Bruder sein kann. Toni dreht den Spieß aber um. Ah, du hast die Bilder gestohlen und hier versteckt. Ah, du warst in der Turmstraße. Das sind bestimmt deine Komplizen. Dort willst du die Bilder verkaufen. Das werde ich jetzt Herrn Link sagen. Wir haben hier also erfahren, dass Toni auch weiß, dass Trix in der Turmstraße war. Er muss also Kontakt zu Olifant gehabt haben in den letzten Tagen. Dann kommt jetzt ein Move von Trixi, bei dem ich mir unsicher bin, ob das einfach nur die Wahrheit ist oder ein Bluff. Denn, obwohl sie ja Toni für einen Betrüger hält, sagt sie ihm auch, ich kann Ihnen nichts beweisen, ergo, ich bin keine Gefahr für Sie. Sie müssen mich also nicht beseitigen oder verschwinden lassen, so verstehe ich zumindest die Szene. Denn die Bilder sind gemalt worden lange nach dem Tod von Frau Links Eltern. Also die Eltern haben nicht live vor dem Maler gesessen, dafür ist der Maler einfach viel zu jung. Und wir wissen ja, das Buch ist aus den 50ern, vermutlich wurden die Gemälde nach Fotos gemalt. Und das waren damals mit ziemlicher Sicherheit Schwarz-Weiß-Fotos. Das heißt, der Maler hat einfach irgendwelche Augenfarben eingetragen, die kann er ja den Schwarz-Weiß-Fotos nicht sehen. Und weil Frau Link, die ja die Auftraggeberin für die Gemälde gewesen ist, blaue Augen hat, hat er halt einfach blaue Augen eingetragen. Das heißt, es würde überhaupt nichts nützen, die Bilder zu verbrennen oder Trixi irgendetwas anzutun.
Egal, ob das jetzt tatsächlich so ist oder Trixi da gut geblufft hat, Toni lässt sie also nochmal laufen und am nächsten Tag halten die Rotkehlchen nochmal Kriegsrat. Sie sehen keine Möglichkeit, Toni zu überführen und Dina wirft in den Raum, naja gut, dann geben wir ihm halt die 50.000 Mark. Mein Vater kann es sich leisten, Hauptsache wir sind Toni irgendwie wieder los. Jetzt machen sowohl Trixi als auch ihr Bruder Martin irgendwelche kryptischen Andeutungen, dass sie aber noch einen Plan hätten, wie sie möglicherweise Toni doch noch überführen könnten. Sie rücken aber beide nicht wirklich mit der Sprache raus. Und die einzige wichtige Information, die wir in dieser Szene noch kriegen, ist, dass der Wohnwagen, in dem Onkel Toni sich mittlerweile breit gemacht hat, nicht abgeschlossen ist. Ansonsten gibt diese Szene jetzt nicht wirklich irgendwas her.
Am nächsten Tag, Trixi ist ja immer noch bei Dina, sehen die beiden, wie Herr Link und Toni über das Gelände laufen und fröhlich lachen. Das ist total ungewohnt, weil Herr Link kann ja Toni nicht leiden. Trixi vermutet sofort, das kann nur bedeuten, Onkel Toni hat ihm gesagt, dass er abhauen wird. Das erfahren sie dann auch beim Abendessen, dass genau das der Fall ist. Toni erzählt nämlich, dass er am nächsten Morgen ganz früh wegfahren wird. Er hat 50.000 Mark bekommen, er hat einen nagelneuen Sportwagen bekommen und den Wohnwagen auch. Das heißt, Herr Link, ist es eine ganze Menge Geld wert, dass Toni endlich die Biege macht. In der Nacht führt nun Trixi ihren Plan aus, den sie beim Rotkehlchen-Club-Treffen so kryptisch angedeutet hat. Sie will nämlich den Wohnwagen durchsuchen. Ich vermute, sie sucht Hinweise auf die wahre Identität von Onkel Toni. Die findet sie auch. Sie findet nämlich einen Waffenschein auf den Namen Erich Rügener. Wenn sie den Herrn Link zeigt, ist natürlich alles klar. Allerdings kann sie sich über diese Entdeckung auch nicht freuen, denn sie wird das zweite Mal von Toni ertappt. Diesmal kann er sie natürlich nicht mehr laufen lassen, denn jetzt kennt sie ja seinen wahren Namen. Er muss sie mitnehmen. Er fesselt und knebelt sie, sie bleibt im Wohnwagen und er fährt davon. Was er genau mit ihr vorhat, wird nicht klar, aber ich find's ziemlich bedrohlich. Ich kann dich nicht mehr laufen lassen. So viele Interpretationsmöglichkeiten gibt es da nicht.
Da ist Trixi jetzt also ganz schön in der Bredouille, gefesselt und geknebelt in einem Wohnwagen, der von Toni wer weiß wohin gefahren wird. Aber Hilfe naht. Plötzlich öffnet sich nämlich die Badezimmertür im Wohnwagen und ihr Bruder Martin kommt raus. Er kann ja jetzt erstmal den Knebel und die Fesseln abnehmen. Und Trixi ist ganz verwirrt, was willst du denn hier? Naja, eigentlich wollte ich auch nur Toni überführen, aber jetzt sind wir halt hier zu zweit gefangen. Wie kommen wir denn hier raus? Der Gedanke, einfach um Hilfe zu schreien, wird mal schnell verworfen. Das würde Toni hören. Er würde anhalten, beide wieder fesseln und sie wären keinen Schritt weiter. Einfach rausspringen geht auch nicht. Sie haben mittlerweile ein Tempo drauf, wo das lebensgefährlich wäre. Außerdem hat Toni meines Wissens auch die Tür abgesperrt. Also kommt jetzt die Idee auf, wir sind hier gerade auf dem Weg zur Autobahnauffahrt. An der Autobahnauffahrt ist eine Ampel und an dieser Ampel ist Wachtmeister Weber stationiert. Verkehrsüberwachungsdienst. Wenn die Ampel rot ist, können wir das Fenster öffnen und da Wachtmeister Weber um Hilfe bitten. Aber was machen wir, wenn die Ampel grün ist? Und da kommt jetzt einer von den beiden auf die Idee, einfach sämtliche Küchenutensilien, Töpfe und Pfannen aus dem Fenster zu werfen. Das würde mit Sicherheit den Polizisten aufmerksam machen, sodass er das Auto von Onkel Toni anhält.
Die Idee mit den Töpfen und Pfannen finde ich gut. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Autobahnauffahrt, Ampel, Polizei, das kenne ich so aus meiner Lebenswirklichkeit gar nicht. Aber wir sind ja im Original in Amerika. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist das ja die Auffahrt zu einem kostenpflichtigen Highway. Dort gibt es vielleicht eine Ampel und vielleicht muss man nur zu bestimmten Uhrzeiten zahlen und vielleicht steht dort dann Polizei, damit keiner einfach so durch die Schranke fährt. Wir haben da mal im englischen Buch nachgeschaut. Das haben wir jetzt nicht bekommen, aber es gibt zum Glück bei Books Google manchmal Blick ins Buch. Und zufälligerweise haben wir genau die Seiten als Vorschau bekommen, auf denen das steht. Im englischen Buch ist es eine schnöde Kreuzung, bei der halt ein Polizeimotorrad steht. Da war ich ein kleines bisschen enttäuscht.
Trixi und Martin plündern jetzt also die Küche und die ist ganz schön luxuriös ausgestattet. Sie finden 8 Töpfe und 3 Pfannen. Ich glaube, so viel Geschirr habe ich nicht mal bei mir zu Hause in der Küche. Und sie müssen sie auch tatsächlich benutzen, denn die Ampel ist grün. Trixi und Martin werfen jetzt also Töpfe aus dem fahrenden Auto und das hat den erhofften Effekt. Wachtmeister Weber schaltet die Sirene an, zieht Onkel Toni aus dem Verkehr, lässt ihn rechts ranfahren und Trixi und Martin kommen aus dem Wohnwagen raus. Toni versucht noch, sich aus der Affäre zu ziehen mit, wo kommen denn die Kinder her, blinde Passagiere, ich weiß von nix. Aber Trixi hat ja den Waffenschein und Martin hat auch noch ein Ass im Ärmel. Martin hatte nämlich ein Tonbandgerät im Wohnwagen versteckt. Und darauf ist das ganze Gespräch, das Toni mit Trixi geführt hat, und das ist so gut wie ein Geständnis. Toni wird also mitgenommen auf die Wache, vom Fleck weg verhaftet und Trixi und Martin werden von einem Streifenwagen nach Hause gefahren. Trixi ist ja nur im Schlafanzug und barfuß. Und das ist jetzt praktisch so der Endgag und damit endet die Europageschichte hier. Das Europa-Hörspiel endet hier ein bisschen abrupt. Im Buch gibt es auf jeden Fall noch einiges an Hintergrundinformationen und auch das Schneiderton-Hörspiel endet noch nicht an diesem Punkt, sondern gibt noch ein bisschen Nachklapp. Und deshalb will ich jetzt noch etwas erzählen, was im Buch noch alles danach kommt. Zunächst mal ist dieser Showdown im Buch noch ein bisschen spannender. Als Martin und Trixi in der Küche nach den Töpfen suchen, machen sie nämlich das Licht an, das Onkel Toni im Rückspiegel sieht. Der hält also vorher nochmal an, kommt in den Wohnwagen und Martin kann sich nochmal im allerletzten Moment ins Bad retten, nachdem er Trixi nochmal schnell gefesselt hat. Onkel Toni überzeugt sich also nochmal, dass er sich offensichtlich getäuscht hat und dann fährt er erst weiter Richtung Kreuzung bzw. Autobahnauffahrt. Außerdem kann das Tonband, das Martin hier versteckt hat, gar nicht an Ort und Stelle auf der Autobahn abgehört werden. Martin hat nämlich den Stromanschluss in Links Garage benutzt und das Tonband scheint gar nicht über Batterien zu laufen. Das heißt, die müssen auf jeden Fall erstmal auf die Polizeiwache fahren, um dieses Beweisstück überhaupt in Augenschein oder in Ohrenschein nehmen zu können. Was ich mich auch noch kurz gefragt habe, Wachtmeister Weber ruft einfach Verstärkung, sodass Toni, Martin und Trixi in einem Streifenwagen zur Wache kommen. Weil ein Motorradpolizist, der jetzt 3 Leute eskortieren soll, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, wenn er Toni einfach ins Auto setzt und selber zur Wache fahren lässt, was soll ihn daran hindern, einfach abzuhauen? Außerdem erfahren wir in einem Gespräch nach dieser ganzen Sache noch, was eigentlich Martins Plan war, den er da kryptisch beim Kriegsrat der Rotkehlchen angedeutet hat. Er wollte nämlich einfach dieses Tonband im Wohnwagen verstecken und Toni dann auflauern, wenn er plant zu verschwinden, ihn in ein Gespräch verwickeln, ihn mit der Sache in der Turmstraße konfrontieren und einfach mal frech eine Beteiligung fordern, also versuchen, zumindest vorzutäuschen, Toni zu erpressen und so eben ein Geständnis aufs Tonband zu kriegen. Er hat wohl damit gerechnet, dass Toni ihn irgendwie abfertigt, dass Martin dann den Wohnwagen verlässt, aber wenigstens das Tonbandgerät hat und somit ein Beweis dafür, dass Toni ein Betrüger ist. Dann erfahren wir auch noch, wo dieser komische Erich Rügener herkommt und woher er überhaupt wusste, dass Frau Link einen Bruder hatte. Die ganze Geschichte war nämlich so, dass der echte Toni Garland schon von zu Hause weggegangen ist, als Frau Link noch ein Baby war. Kurz danach sind ihre Eltern gestorben und Frau Link wurde von anderen Leuten adoptiert. Da der Kontakt da schon abgerissen war, konnte der echte Bruder, also Toni Garland, den Kontakt zu seiner Schwester gar nicht mehr herstellen, weil die mittlerweile einen anderen Namen angenommen hatte, den ihrer Adoptiveltern, und somit überhaupt keine Möglichkeit mehr bestand, da in Verbindung zu treten. Kürzlich gab es aber eine große Home-Story über die Links in der Zeitung, weil Herr Link so einen großen geschäftlichen Erfolg hatte. Das hat der echte Toni Garland gelesen, aber er hat sich gedacht, naja, wenn ich da jetzt auftauche, dann sieht das doch so aus, als ob ich mich nur bei denen melden würde, weil die jetzt so ein großes Vermögen haben und ich will ja nicht als Geldgeier erscheinen, also melde ich mich jetzt erstmal nicht bei denen. Erich Rügener wiederum war jetzt anscheinend bei Toni Garland auf der Ranch. Die haben irgendwie darüber gesprochen und dabei hat Erich Rügener dann so viel Wissen von dem echten Toni übernommen, dass er sich damit als Toni Garland ausgeben konnte. In dem Notizbuch, in dem Trixie den Waffenschein findet, findet sich jetzt auch noch die Adresse des echten Toni Garland mit seiner Ranch in Arizona. Frau Link kann also jetzt Kontakt aufnehmen zu ihrem lange verschollenen Bruder und ist natürlich überglücklich. Und das Ganze hat auch noch ein Nachspiel. In der übernächsten Folge werden die Rotkehlchen nämlich in den Weihnachtsferien zur Ranch nach Arizona eingeladen. Erich Rügener hat jetzt nicht nur die 50.000 Mark, den Wohnwagen und einen niegelnagelneuen Sportwagen von Herrn Link bekommen. Damit hatte er den Hals noch nicht voll, sondern im Buch hat er außerdem auch noch sehr wertvolle Porzellanfiguren aus dem Haus der Links geklaut und die an seinen Hehler Oliphant aus der Turmstraße verscherbelt. Die werden dort gefunden, sodass auch der Oliphant gleichzeitig noch einkassiert werden kann und im Gefängnis landet. Zum Dank für die Überführung des Betrügers schenkt Herr Link jetzt den Rotkehlchen auch noch den Wohnwagen, den er ja anscheinend sowieso loswerden wollte, den hatte er ja vorher schon an diesen falschen Onkel Toni verscherbelt. Im Buch gibt es jetzt auch noch einen Nebenhandlungsstrang, dass die Rotkehlchen nämlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, das alte Pförtnerhäuschen, das ja im vorherigen Fall eine wichtige Rolle gespielt hat, aufzumöbeln, um das zum Clubhaus umzubauen. Außerdem hat aber anscheinend auch noch der Chauffeur Tom Delanoy ein Auge auf dieses Pförtnerhäuschen geworfen. Tom will nämlich demnächst die ebenfalls bei den Villas angestellte Celia heiraten und dann wollen die beiden in dieses Pförtnerhäuschen ziehen. Am Ende wird es jetzt so geregelt, dass Trixie den Wohnwagen, den sie von den Links geschenkt kriegt, weiterreicht an Tom und Celia, die dort einziehen, sodass den Rotkehlchen jetzt doch das Pförtnerhäuschen bleibt, das sie zum Clubhaus umbauen können.
Eigentlich wäre es ja viel cooler gewesen, wenn die Rotkehlchen sich den Wohnwagen unter den Nagel gerissen hätten, beziehungsweise wenn sie ihn behalten hätten. Denn dann wären sie, glaube ich, zeitlich die erste Detektivbande gewesen, die aus einem Wohnwagen heraus ermittelt und die Ehre wäre nicht den drei Fragezeichen zugefallen. Dann kommen wir jetzt zu den Verbrechen. Die offensichtlichen Verbrechen von Onkel Toni sind ja zum einen mal Diebstahl. Er hat ja die Gemälde aus der Galerie herausgeschnitten und wollte sie wahrscheinlich vernichten. Freiheitsberaubung, also Trixie fesselt und knebelt. Bedrohung mit einer Waffe und dann, als er mit dem Wohnwagen wegfährt, wird aus der Freiheitsberaubung ja, so wie ich es verstehe, immer ein Kidnapping. Der hat also ganz schön was auf dem Kerbholz. Was ich mich hier aber gefragt habe, das Haupt, na ich nenne es jetzt mal Verbrechen, was hier geschieht, ist ja so eine Art Identitätsdiebstahl. Er täuscht vor, er ist der Bruder von Frau Link. Aber Toni selbst fordert ja nie Geld dafür, dass er weggehen will. Er macht sich einfach unbeliebt, er nistet sich irgendwo ein und will, das ist wohl sein Plan, andere dazu bringen, ihm Geld zu geben, dass er verschwindet. Aber er selbst sagt es nicht, man muss es also unterstellen. Ich habe mich jetzt gefragt, wegen was man ihn in diesem Falle anklagen könnte. Identitätsdiebstahl und geplanter Betrug? Aber wie will man das nachweisen? Und was wäre hier dann das Strafmaß?
Kann sein, dass die Autorin sich die Frage auch gestellt hat und deshalb hat sie Erich Rögener einfach noch ein paar andere Verbrechen angedichtet, wegen derer man ihn auf jeden Fall langjährig in den Knast stecken könnte. Im Schneiderton-Hörspiel ist es nämlich auch noch ein landesweit gesuchter Betrüger und Heiratsschwindler.
Die offenen Fragen. Ich habe mich zum einen gefragt, mit wem hat Dina denn gesprochen, als sie am Telefon war, was Martin ja belauscht hat und immer gesagt hat, ich hasse ihn oder bitte nicht.
Da bin ich eigentlich bei Trixi. Wahrscheinlich hat sie mit ihrer Mutter gesprochen und es ging halt um den Koffer oder darum, dass Onkel Toni auch der Meinung ist, dass sie mit standesgemäßen Klamotten bei Villas auftreten muss. Ich denke mal, dass ich hasse ihn bezieht sich auf jeden Fall auf Onkel Toni. Mit wem sie genau telefoniert hat, wird sich wahrscheinlich nicht mehr klären lassen.
Im Europa-Hörspiel spricht Trixi ja mit Olifant und Olifant kennt Trixi und was ich ganz erstaunlich fand, er kennt sogar den Vater von Trixi. Jetzt hat das im Hörspiel ja überhaupt keine Rolle gespielt und wenn ich mich recht erinnere, spielt es im Schneiderton-Hörspiel auch keine Rolle, da wird das noch nicht mehr erwähnt. Da war mir jetzt nicht ganz klar, warum man jetzt Olifant auch noch die Kenntnis von den Beldens in den Mund legt.
Also zumindest im Buch hat das keine genaue Bewandtnis. Ob es da überhaupt erwähnt ist, habe ich jetzt vergessen. Ich denke einfach, dass zur damaligen Zeit der Bankmitarbeiter halt einfach noch jemand war, den man im Dorf kennt. Und alleine deshalb wird es halt erwähnt, ja okay, Peter Belden von der Bank, den kennt man halt.
Und eine Frage noch, Frau Link hat ja Gemälde von ihren leiblichen Eltern, weil um die geht es ja. Hat sie auch Gemälde von ihren Adoptiveltern, bei denen sie ja ihr Leben verbracht hat? Das spielt natürlich jetzt keine Rolle, aber das wird im Hörspiel jetzt nie angesprochen, dass man da zuerst ja mal überprüfen muss, wer sind die leiblichen Eltern, weil nur deren Augenfarbe ist wichtig, und wer sind die Adoptiveltern, deren Augenfarbe ja für die Frage, ist Toni ein Betrüger oder nicht, völlig irrelevant ist.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir nie gestellt habe. Wahrscheinlich, weil das im Europa-Hörspiel überhaupt keine Rolle spielt, dass das nie erwähnt wird, dass Frau Link adoptiert wurde. Aber ja, man müsste sich eigentlich fragen, warum hat sie überhaupt noch eine so emotionale Beziehung zu ihren leiblichen Eltern, die sie ja eigentlich nie kennengelernt hat? Und warum hängt sie nicht eher Bilder von ihren sozialen, ihren Adoptiveltern auf? Gibt es ähnliche Folgen? Also eine Folge, wo man ein Bild verschwinden lässt, um die darauf dargestellte Information sozusagen verschwinden zu lassen, ist mir jetzt keine bekannt. Aber es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, wie man Bilder in Kriminalfällen verwenden kann. Nachdem wir ja jetzt im ersten Fall das Bild an sich gestohlen haben, um es zu verkaufen. Im zweiten Fall haben wir Bilder nachproduzieren lassen, um sie zu verkaufen. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Information verschwinden lassen wollen. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, über ein Bild eine Information zu verbreiten, würde ich mal sagen. Da fällt mir der Fall 3 Fragezeichen, das rätselhafte Erbe ein, wo die 3 Fragezeichen ein Bild vermacht bekommen und sich im Laufe der Zeit rausstellt, dass dort Hinweise versteckt sind auf dem Bild, die schlussendlich zu einem Bankschließfach führen, wo das dunkle Familiengeheimnis einer angesehenen Familie lagert.
Dann kommen wir nun zum Fazit. Ich finde die Geschichte per se eigentlich ganz gut. Die Sache mit den Augenfarben fand ich interessant. Das hat mich so ein kleines bisschen an die drei Fragezeichen und das Auge des Drachen erinnert, wo es ja um Tetrachromatie ging. Die zweite, nennen wir es Kassettenhälfte des Europa-Hörspiels, fand ich auch spannend. Also alles ab der Turmstraße und danach die Sache mit den Pfannen, das war gut gemacht. Was mich sehr verwirrt hat und was ich ehrlich gesagt ziemlich konfus fand, war der Anfang mit diesem sehr langen Diskussion darüber, wer wann wo welche Party gibt. Vielleicht bin ich einfach schon zu lange nicht mehr 13, um die Problematik da sehen zu können, aber das war mir einfach zu lange ausgewälzt. Da fand ich persönlich das Schneiderton-Hörspiel stringenter, geradliniger, logischer. Dem konnte ich besser folgen und das hat auch den Fokus mehr auf den Fall an sich gelegt. Was mir beim Europa-Hörspiel allerdings gut gefallen hat, waren zwei kleine Geräusche. Das eine waren diese ganz leisen Streichhölzer, die einem beim ersten Hören vielleicht gar nicht so richtig auffallen. Aber jetzt, wo ich natürlich wusste, worum es ging, habe ich darauf geachtet. Und es ist schon sehr laut, könnte man sich vorstellen. Aber das war sehr gut gemacht. Und Trixis überraschtes Huch, als sie im Kaminzimmer von Onkel Toni ertappt wird, als sie die Bilder findet. Wir machen ja selber Hobby-Hörspiele und sprechen auch selber ein. Ich könnte auf jeden Fall so ein wirklich realistisch klingendes, erschrockenes Huch nicht machen, wenn ich nicht wirklich erschrocken bin. Und mich richtig zu erschrecken, da habe ich keine Lust zu. Das war gut gespielt von Susanne Wulko. Ich würde also sagen, dass ich dem Schneiderton-Hörspiel ein wohlwollendes Neutral gebe, der Geschichte durchaus einen Daumen nach oben. Das Europa-Hörspiel bei mir aber leider von der Machart her ein bisschen abfällt, das kriegt ein schwaches Indifferent-Neutral.
Mein Fazit. Ich muss zugeben, dass objektiv gesehen das Schneiderton-Hörspiel erstens näher am Buch ist und zweitens in sich logischer. Da es auch noch den Schluss ein bisschen weiter erzählt und Martins Plan nochmal erläutert wird. Insofern ist das Schneiderton-Hörspiel objektiv gesehen das besser verständliche und das bessere. Trotzdem hat das Europa-Hörspiel für mich einfach den Nostalgiebonus und es hat so viele vertraute Stimmen. Jürgen Thormann, Oliver Rohrbeck, Susanne Wulko, Stefan Tschetschinski. Das ist einfach Nostalgie pur und deshalb würde ich dem Europa-Hörspiel immer den Vorzug geben. Das wissenschaftliche Detail mit der Augenfarbe finde ich auch ganz gut integriert, auch wenn es hier im Hörspiel natürlich nur behauptet und überhaupt nicht auch nur andeutungsweise erklärt wird. Aber so ein paar kleine Sachen, die man einfach so als Wissenssnippet mitnehmen kann, finde ich immer ganz schön gemacht. Ich muss zugeben, jetzt bei der Besprechung ist mir aufgefallen, das Europa-Hörspiel ist tatsächlich ein bisschen wirr erzählt und man muss sich einiges zusammenreimen bzw. aus dem Buch erstmal logisch herleiten können. Trotzdem ist es einfach eine schöne Kindheitserinnerung. Ich finde die Atmosphäre in dem Hörspiel einfach gelungen und deshalb kriegt es von mir, egal wie man es objektiv bewerten müsste, immer noch einen Daumen hoch.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat setzen wir die Dreierpacks einmal aus und besprechen meinen Lieblingsfilm aus den 1980ern, War Games. Bis in 4 Wochen.